SRF 2 Kultur.
Halb vier ist es jetzt. Willkommen zur Lesung mit dem vierten und letzten Teil des Romans Jakob Schläft von Klaus Merz. Jakob Schläft, das ist die Geschichte einer besonderen Familie, der Familie Renz. Vater Renz ist Bäcker und er hat drei Söhne. Da wäre zuerst Jakob, der schon bei der Geburt stirbt, dann Sonne, der einen Wasserkopf hat und zuletzt Lukas, der uns diese Geschichte erzählt. Familie Renz lebt in einem kleinen Dorf im Aargauer Wienental in den 50er Jahren. Es ist ein kleiner Kosmos, den die Figur Lukas beschreibt. Aber er tut es mit Kinderaugen, die im Alltäglichen Magisches sehen, und er beschreibt das mit einer Kinderzunge, die sich auf alle seinen eigenen Reim macht. Bahngleise sind dann nicht einfach nur Bahngleise, sondern die Verbindung in eine große, weite Welt. Und da wird versucht, einen Zug zum Entgleisen zu bringen, um diese eigene kleine Welt zu erschüttern. Sie hören nun den letzten Teil des Romans «Jakob schläft» von Klaus Merz. Es liest Wolfgang Grabo.
Meine Linde steht noch heute. Ihre wuchtigen Äste greifen in die unnütz gewordene Fahrleitung des stillgelegten Eisenbahntrassees hinein. Es wächst Katzenschwanz zwischen den Schwellen, kein Glanz mehr auf den Gleisen. Kein Streckenwärter mit kurzen Schritten und einer roten Warnflagge im Rückenköcher. Und niemand, der dem Verwitterten eine Cremeschnitte durchs Küchenfenster reicht. Er biss mit seinen kurz gewordenen Zähnen so heftig in die Patisserie, dass die Vanillecreme regelmäßig auf den braunen Schotter klatschte. Er von der Bahn und wir, sein spärliches Verpflegungspersonal, am Rande der steilen Strecke. An schulfreien Nachmittagen stemmte ich den schweren Sonnenschein unserer Familie über die fast unüberwindbaren Stufen in ein Abteil dritter Klasse hinauf. Der Bruder saß aufrecht neben mir auf der Holzbank und schaute unter seiner ausladenden Stirn hervor in die vorbeiziehende Landschaft hinaus. Das Reisen machte uns leicht. Dass er nicht gehen konnte, vergaßen wir nicht. Aber fahren, fliegen, singen, das wussten wir, das ging. Wir schlugen der alltäglichen Schwerkraft ein Schnippchen und fuhren auf der gut kontrollierten Strecke in einem geheimen Triumphzug grinsend am besorgten Elternhaus vorbei. Wenn das Licht im Abteil tannengrün wurde und wir ins Tobel einfuhren, las mir mein Bruder in drei Landessprachen das Verbot vor, das uns untersagte, feste Gegenstände aus dem Fenster zu werfen. Auf jedem Holzsims war das Emailtäfelchen in doppelter Ausführung angebracht. Es war also Zeit, unsere leeren Flaschen, die ich im blauen Sportsack mitführte, aus dem Fenster in den Bach zu schleudern. Ich traf den Felsen genau. Sonne schlug sich mit beiden Händen auf die Schenkel vor Lust. Es riss ihm vom Lachen den Kopf in den Nacken und er begann zu hyperventilieren. Ich hielt ihm Mund und Nase zu, bis er prustend wieder zu Atem kam. An dieser Strecke übten wir uns auch früh ins Scheitern unserer gemeinsamen Träume ein. Wir konnten noch so große Steinhaufen aufs Geleise schütten, in Folientüten hineingeriebenen Schwefel ganzer Streichholzpackungen und noch viel eindrücklichere Karbidladungen an der Strecke anbringen, um den gnadenlos an uns vorbeidonnernden Eisenbahnzug endlich einmal zum Entgleisen zu bringen. Nie geschah etwas, das unseren Alltag aus den Fugen gehoben hätte, bis, nach einem gewaltigen Knall, der auch uns erschreckt hatte, bei der jungen Nachbarsfrau überm bahnnahen Kiosk wilde Wehen ausbrachen. Vom Balkon herab, übers Geländer gekrümmt, schrie sie uns an, verzweifelt. Dabei hatte doch gar niemand das Recht, diese schöne Frau zu schwängern, am allerwenigsten ihr Buchhalter. Sie schenkte ihm Zwillinge. Zwischen Schiene und Baum muss noch heute unser Schatz vergraben liegen. Das Ofenrohrstück, das ihn birgt, wird längst verrottet sein. Hatten wir nicht mit unserem Blut unterschrieben? Und wie hieß der Wortlaut unseres frühen Schwurs und Versprechens? Ich weiß es nicht mehr. Aber wir müssen schon damals gespürt haben, dass uns weder in Rom, London, Paris, noch an der Strecke Bainville-Beromünster, sondern nur in oder unter der Erde ein Überdauern möglich sein würde. Wir visierten nämlich nichts weniger als die Ewigkeit an, führten einen Ritterhelm in unserem Wappen als Referenz an edle Ahnen oder, unbewusst vielleicht, als Zeichen des Vorüberziehens. Und das abgeworfene Horn eines Rehbocks legten wir, weil es uns teuer war, dazu. Abenteurer, Forscher, Welternträtsler. Ja, eine Art Erlöser wollten wir werden. Sonja, Sonjas Brüder, mein rückwärtig geparkter Bruder und ich. Den Lokführer zwangen wir dann doch noch, mit seinem Fuß vom Todmann-Pedal zu rutschen und mörderisch zu pfeifen und zu fluchen, als wir in unserem Lebens- oder Todesmut die Köpfe so lange auf den Schienen liegen ließen, bis wir das Herannahen des Orientexpresses in den Därmen spüren konnten, als eine Art wilder Wehen. Über die Schulter zurück fällt der Blick auf die Dachterrasse mit dem groben Asphaltbelag. Sonne sitzt auf seinem überdimensionalen Dreirad und dreht unter meiner Obhut seine Runden. Ich feuere ihn an. Aus dem hoch aufgemauerten Waschküchenkamin steigt Rauch. Das Klatschen der nassen Leintücher tönt herauf, die Wortfetzen eines italienischen Volksliedes. Neben dem Haus fällt das Einfahrtssignal des Orientexpresses in seine Ausgangslage zurück. Die hochgezogenen Bahnschranken zielen wieder senkrecht ins fahrende Gewölk hinauf. Am Morgen meines 13. Geburtstages hatte eine Mitschülerin einen vollen Mond in den grauen Schulhaushimmel gemalt. Der Kopf deines Bruders, die Wassermelone. Ich hatte blind im Gelächter gestanden. Am Nachmittag bog sich dann der Rauch aus dem Kamin aufs Terrassengeländer hinunter. »Gib ihm«, rief ich. Der Bruder nahm meine Befehle ernst, gab Vorlage, bemaß die Kurven zu eng und stürzte auf den Teer. Er schrie nicht, weil es ihm wie immer den Atem verschlagen hatte. Ich spürte die Lohe meiner aufgestauten Wut explosionsartig und erleichternd gegen die roten Innenwände schlagen, ging aber sofort auf die Knie und stieß dem Verwundeten durch die Nase Luft in die Lungen, presste das Taschentuch auf seine wunden Stirnecken, gepackt und geschüttelt jetzt von fassungslosem Schmerz. Dann trugen die herbeigeeilten Eltern den Bewusstlosen ins Haus, riegelten den Weihnachtstrakt vor mir und der Außenwelt ab. Als könne ihr die schwere Arbeit nichts anhaben, stand Marietta am Heißwasserschiff und hiefte ein weißes Laken nach dem anderen über den Beckenrand. Ich suchte unter ihren Flügeln Schutz. Marietta war 12 Jahre nach dem Krieg aus ihrer südlichen Heimat zu uns gekommen, um sich ein neues Auge zu verdienen. Wer an ihrer rechten Seite ging, war betört von ihrer Schönheit. Wechselte man die Seite, stand man bestürzt vor der Zerstörung im jungen Gesicht. Ein erschreckter Soldat hatte dem Kind kurz vor Kriegsende ein Auge ausgeschossen. Seither teilte sich ihr Gesicht in die versehrte, katholische und in ihre stolze, römische Seite. Während der Maiandachten, zu der ich sie als kleiner Protestant manchmal begleiten durfte, hielt sie auch ihr gesundes Auge meist geschlossen. Und ich betete sie ungeniert an. Waren die Eltern aus dem Haus, beichtete ich ihr in den Schoß.
Alpha,
flüsterte ich, wenn sie mich Romeo Mio nannte. Das Verhältnis meiner Mutter zu ihrer südländischen Angestellten war zwiegeteilt wie Mariettas junges Gesicht. Der versehrten Seite vertraute sie ganz. Am liebsten hätte sie täglich ihre Hand draufgelegt, um sie zu heilen oder das Kind darunter wenigstens zu trösten. Die betörende Gesichtshälfte hingegen war ihr nie ganz geheuer. Auch sie selber war ja noch nicht alt. Und sie verabscheute zutiefst, wie sie oft und entschieden festhielt, dieses einseitige Gebalze, dem die gesamte männliche Belegschaft unseres Geschäftshaushaltes oblag. Und wahrscheinlich fürchtete sie um meine Unschuld, denn einmal war sie dazu gestoßen, als ich als Wolf in Mariettas Dachzimmer lag. Ich hatte Kreide gefressen und das Kreischen meiner frisch gebrochenen Stimme alarmierte sie. Mutter stand im Türrahmen, als mir Marietta, selbst vergessen, die 7 Geißlein aus meinen kurzen Hosen herausoperierte. So innig hatte ich später kein Märchen mehr miterlebt. Und dass das wahre Glück wortlos ist und nur von kurzer Dauer, davon bin ich seit jenem Nachmittag überzeugt. Später rasierte ich Marietta auf ihren Wunsch hin die Achselhöhlen aus, seifte ihr Woche für Woche die zarten Waden ein. Wir hatten Amerika für uns entdeckt. Dass dann ausgerechnet ich sie davon abhielt, ihr schwarzes Haar strohblond zu färben, war wahrscheinlich falsch gewesen. Den Brief aus Sizilien, den uns Marietta fassungslos entgegenstreckte, übersetzte uns eine Kundin über dem Ladentisch. Es habe sich am Rande von Agrigento einer gefunden, der Marietta auch mit dem kaputten Auge nehme. Man könne sich also die Unkosten sparen und den Verdienst der ganzen 7 Monate im Brustsäckchen nach Hause tragen. Marietta reiste ab. Nur das kranke Auge blieb trocken. Als meine Fotos von Mariettas Abschied entwickelt waren, bat ich unseren Fotografen, der schon meinen Bruder und mich unter seiner schwarzen Decke hervor wie 2 Engelwesen abgelichtet hatte, ins eine Bild, das Marietta keine Zeit gelassen hatte, sich seitwärts abzudrehen, ein gesundes Auge hineinzuretuschieren. Mit verdünnter Tusche und seinem feinsten Dachshaarpinsel in der Hand brachte er den gestockten Schmerz in Mariettas Gesicht endgültig zum Verschwinden. Dieses Bild behielt ich für mich. Wer recht in Freuden wandern will, kauft seine Kleider nur bei Dill. Der neue Konfektionär am Ort nahm mit diesem einschlägigen Reim gründlich Rache an Brettschneider, der sich unter dem entstehenden Konkurrenzdruck mit seiner vorlauten Frau sofort ins Vorarlbergische zurückzog, was mir nur recht war. Allerdings wusste ich, dass sich der erfolgreiche Ladenbesitzer mit seinem Slogan nicht nur an Brettschneider, sondern auch an Emanuel Geibel 1815 bis 1884 schadlos gehalten hatte. Bei Regli hatten wir alle Geibel-Gedichte, die im blauen Singbuch standen, auswendig lernen müssen. Er wollte uns, noch als Stellvertreter und schon weit über seine Pensionierung hinaus, Bleibendes mitgeben. Brachte uns auch die Melodien dazu bei, obwohl er Deutschlehrer war und immer zu hoch anstimmte. Regli war es auch gewesen, der mir neue Stoßdämpfer versprochen und das Versprechen auch gehalten hatte, nachdem ich ihn an einem drückend heißen Spätsommernachmittag auf dem Gepäckträger meines Motorfahrrades noch vor dem Gewitter ins Altersheim hinaus transportiert hatte. Ich war von einer größeren Tour ins Dorf zurückgekehrt und lungerte am Bahnhof herum, als Regli hinkend aus dem Zug stieg. Ich lud ihn auf. Brot gab es ja keines mehr zu liefern, da mein Vater kurz nach seinem 45. Geburtstag vom Brosamer zum Stromer geworden war. Er zog durch alle Haushaltungen unseres Dorfes und notierte mit spitzem Bleistift den Strom- und Wasserverbrauch der Leute gewissenhaft in sein schwarzes Buch. Um seine krankmachende Nachtarbeit endlich loszuwerden, hatte er sein tägliches Brot, wie er es noch immer nannte, fahren lassen, ungern, aber gefasst, und war zum Hausierer geworden. Das direkte Wort allein, behauptete er, die Irritation in den Augen der Stromverbraucherinnen und Verbraucher erlaube ihm, zwischen den kleinen Überheblichkeiten seines neuen, weitläufigen Kundenkreises für sich den Weg zu finden und dabei als einigermaßen intakter Mensch zu überleben. Selbst sein Vorgesetzter, ein ausgemergelter Technokrat und Nörgler aus dem Unterdorf, begann den Heruntergekommenen vom Obersteg im Lauf der Zeit mit anderen Augen zu sehen und zu respektieren. In seinen Jackentaschen führte Vater neben den Hundebiskuits, dem Radiergummi, den Zigaretten, seiner medizinischen Notration und den Ersatzbleistiften immer auch eine Handlampe mit. Praktischer wäre allerdings eine Stirnlampe gewesen, um durch die dunklen Flurgruben, die Treppenschächte und Kellerlöcher, die spinnwebverhangenen Estrichwinkel und stinkenden Aborte zu den schwarzen Zählerkasten vorzudringen. Vermutlich wollte uns Vater vor der ohnehin stets drohenden Lächerlichkeit in Schutz nehmen und verzichtete zu unseren Gunsten auf diese Zyklopenmontur. Der Arzt habe grob und ungeschickt in der aufgerissenen Scham meiner Mutter herumhantiert und dem gesunden Knaben bei der Geburt das Genick gebrochen, mit seiner Eisenzange. Vater scheute sich auch vor mir nie, die genauen Wörter in den Mund zu nehmen, wenn ich, was mir immer seltener möglich war, mein Moped stehen lassen konnte und mit ihm zusammen in den Außenquartieren unterwegs war, auf die abgelegenen Gehöfte mit ihren Kettenhunden und offenen Jauchegruben zuhielt und Fragen stellte. Bevor Vater antwortete, las er einen Kiesel vom Boden auf, wies er auf den schrundigen Schädel des Tagmonds hin. Oder er machte mich auf den nassen, einheimischen Weizen aufmerksam, aus dem sich ohne Beimischung ausländischer Ware, was die Bauern nicht gerne hörten, kein anständiges Brot backen lasse. Dann zeigte er mit der ausgestreckten Hand ins Feld hinaus. Am Ackerrand stand eine abgehalfterte Transformatorenstation, ein barockes Türmchen mit rotem Ziegeldach. Rapunzel, Rapunzel, habe er dort draußen jeweils gerufen, als er mit der Elektrizität beruflich noch nichts zu tun gehabt habe. Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar herunter. Er habe nie lange warten müssen, bis sich das Fenster unter der rostigen Traufe einen Spalt breit geöffnet habe und das junge, schöne Gesicht meiner Mutter im verwitterten Rahmen erschienen sei. Den Schlüssel zum Turm hätten sie an einem Auffahrtstag, die Prozession habe mit ihren schleppenden Gebeten und scheuernden Pferden, den farbenfrohen Baldachinen und fettleibigen Priestern eben das Transformatorenhaus passiert gehabt, im halbhohen Gras gefunden. Über das Eisentreppchen seien sie an den Isolatoren, den Stromwandlern und Sternschaltern vorbei ins enge Turmgemach hinaufgestiegen. Und zusammen hätten sie in der hereinbrechenden Dämmerung das ganze Dorf mit Energie zu versorgen begonnen. Als weithin sichtbares Zeichen ihrer Liebe habe bald darauf in jedem Haus des Ortes ein Licht gebrannt, sagte er. Für Augenblicke sah ich die Gestalt der beiden als junges Paar hinter Vaters Worten aufleuchten, wie ich es mir von den Eltern meiner Schulkameraden nie hätte vorstellen können. Aber schon wischte sich Vater den flüchtigen Abglanz seiner Worte verlegen von der Stirn, um wieder auf die unaufhaltsame Verdüsterung von Mutters Seele zurückzukommen, die den Kampf mit dem Engel in ihrem Innersten wahrscheinlich lange vor Jakobs Geburt verloren gegeben habe. Vermutlich schon auf ihrem letzten Rückweg von der Feldstation, sagte Vater, als die Schwangerschaft für sie feststand. In meiner Erinnerung lehnt Jakobs Kreuz noch immer an der mannshohen Scheiterbeige im Holzmagazin, wie es hingestellt und später nie mehr verschoben worden ist. Falls jemand irgendwann, irgendwo auf das Querholz mit den 8 Buchstaben stößt, es gehört mir.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.